ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
So kennt man es in einer lauen Sommernacht, ja, wenn die Zikaden die Nacht herbeizirpen, wenn die Männchen ihr sogenanntes Trommelorgan anwerfen. Das machen sie natürlich nicht, um uns in Stimmung zu versetzen, sondern um Weibchen anzulocken. Und je später der Abend, desto aufgeregter ist dieses Geschrei, könnte man sagen. Und dann kann es natürlich durchaus lauter werden. In den USA, da wird dieser Sound aber in den nächsten Tagen und Wochen so laut werden, wie seit über 200 Jahren nicht mehr. Hallo, ich bin Stefan Geier und wir schauen heute bei IQ auf ein Naturschauspiel, das nicht zu überhören sein wird. In etlichen Bundesstaaten der USA werden nämlich bald ganz besonders viele Zikaden schlüpfen, Milliardentiere, also Abermilliardentiere und das innerhalb kurzer Zeit. Da sprechen jetzt manche Schlagzeilen von einer Zikadeninvasion. Warum dieses Wort falsch ist, das kann ich gleich mit einem Biologen besprechen. Der ist genauso fasziniert von diesem Schauspiel wie wir. Und ihn werde ich auch fragen, ob dieses Massenereignis vielleicht ja einen ganz neuen Blick erlaubt, einen neuen Blick auf die Natur. Aber erstmal, was passiert da genau in den USA? Ist das jetzt nur faszinierend oder ist es biblisch, bedrohlich oder vielleicht sogar ein klein wenig gruselig? Susi Weichselbaumer erzählt die Geschichte.
Spring is here and soon the cicadas will be too.
The emergence of billions of cicadas.
Das Herrenhaus erhaben auf einem Hügel. Grüne Rasenflächen drumherum. Monticello, die Plantage des ehemaligen US-Präsidenten Thomas Jefferson in Virginia, ist derzeit oft zu sehen in amerikanischen Nachrichtensendungen. Denn die letzte große Zikadeninvasion begab sich zu Jeffersons Zeiten. 1803 bevölkerten zig Zikaden auch die Bäume des Gründervaters. Jetzt kommen sie wieder. Aber milliardenfach.
This is really an amazing phenomenon. It's only
das ist ein besonderes Phänomen, das es nur im Osten der USA gibt. Und das zu sehen, ist eine einmalige Chance im Leben für viele Menschen.
Freut sich Floyd Shockley. Er ist Insektenforscher am Smithsonian Naturkundemuseum in Washington, D.C. Auch Michael Raubbach von der Zoologischen Staatssammlung in München verfolgt, was sich in diesem Frühling in 17 US-Staaten tut. Alle 221 Jahre nämlich schlüpfen zwei große Zikadenpopulationen gleichzeitig. Biologen sprechen von Brut 13 und Brut 19.
Wenn alleine auch schon eine dieser beiden Arten schlüpft, wird man da von Milliarden Zikaden heimgesucht. Und bei zweien kann man sich vorstellen, was das für Dimensionen annimmt.
Alle genau 221 Jahre. Der Grund? Zyklisch auftretende Zikaden legen ihre Eier auf Bäumen ab. Schlüpfen die Nymphen, vergleichbar mit Larven bei anderen Insekten, klettern die vom Ast und buddeln sich in den Boden ein. In der Erde lebt der Nachwuchs von Brut 19 und Achtung, hier liegt der Knackpunkt 13 Jahre lang. Brut 13 Nachkommen bewohnen die unterirdische Kinderstube sogar volle 17 Jahre. Heuer fallen diese beiden Zyklen wieder zusammen, wie einst zu Jeffersons Zeiten. 1000 Milliarden Nymphen kommen auch jetzt aus dem Boden und starten als 2 bis 3 Zentimeter große, schillernd grüne Zikaden in die Bäume. Dort beginnen die Männchen bald hörbar mit der Partnerinnensuche.
Ein Zikadenmännchen allein ist in etwa so laut wie ein Rasenmäher. Oft bilden die Männchen in der näheren Umgebung aber zusammen einen Chor. Wenn ich auf Feldforschung bin, trage ich immer Ohrstöpsel. Die schaffen über 110 Dezibel.
Das ist Kaliber Presslufthammer oder startender Düsenjet. Wenn es dem Weibchen gefällt, gibt es Nachwuchs. Warum zyklische Zikaden den dann aber so lange unterirdisch verstecken wie kein anderes Tier? Eine mögliche Erklärung lautet, wer sich nicht wehren kann gegen Feinde, rettet sich durch Masse.
Einzelne Zikaden sind natürlich leicht Beute für Räuber, Vögel, Reptilien, andere Insekten, Spinnen, Mäuse und. Wenn ich jetzt ein Auftreten habe, was allerdings in der Individuenmasse so enorm ist, freuen sich die Räuber natürlich, fressen sich auf Deutsch gesagt den Wanst voll, aber irgendwann geht's nicht mehr. Ja, also auch die hungrigste Kröte kann nur eine gewisse Anzahl an diesen Zikaden fressen. Und es bleiben halt immer noch wirklich unglaubliche Mengen an Zikaden übrig, die sich dann eben noch erfolgreich vermehren.
Zigfach vermehren können. Angst muss das nicht machen. Zikaden ernähren sich hauptsächlich von Pflanzensäften. Vergleichbar mit einer biblischen Heuschreckenplage, die Felder plündert und Landschaften verwüstet, sind sie nicht. Im Gegenteil, wenn die erwachsenen Zikaden nach nur 6 Wochen Leben an der Erdoberfläche massenhaft sterben, wirkt das als Dünger für den Boden. Ihre bis zu 600 Eier hat das Weibchen da schon in Baumzweigen abgelegt. Und wieder beginnt der Kreislauf. Alle 13 Jahre kommt Brut 19 aus dem Boden, alle 17 Jahre Brut 13 und alle 221 beide zusammen. Wie zuletzt zu den Zeiten des amerikanischen Gründervaters und Präsidenten Thomas Jefferson. Und wie als dann wieder.
Also wirklich ein Jahrhundertereignis und doch noch einige Zeit hin, bis es dann das nächste Zikaden-Massenereignis geben wird. Dieser Zyklus, der erlaubt uns irgendwie einen ganz neuen Blick auf die Natur. Nicht im Jahreszyklus, sondern vielleicht sogar ja, im Zyklus der Arten. Deswegen fragen wir jetzt, ja, sind es wirklich nur die Zikaden oder ist die Bedeutung eigentlich viel größer und hat Auswirkungen auf ganz andere Bereiche der Natur? Und müssen wir vielleicht eben auch unseren Blick auf die Welt verändern oder zumindest erweitern? Das weiß der Biologe Dr. Tassilo Franke von den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Hallo Herr Franke, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Herr Geier.
Mit welchem Blick schauen Sie denn auf diese Massen von Zikaden in den USA? Nur fasziniert oder hat das für Sie auch was Bedrohliches?
Bedrohlich eigentlich nicht, weil die Zikaden, die gehören ja zu dem Ökosystem dazu. Die sind ja ein Baustein dieses hochdiversen Ökosystems an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Die zählen ja zu den artenreichsten temperierten Waldökosystemen, die man überhaupt kennt auf der Welt. Es gibt Vergleichbares eigentlich nur noch in Regionen Chinas oder vielleicht auch im Kaukasus. Und da gehören diese periodischen Zikaden einfach dazu.
Das heißt, das ist dann eigentlich gar keine Invasion?
Nein, also die breiten sich auch gar nicht großartig aus. Das wollen sie eigentlich auch gar nicht. Also wollen natürlich in Anführungszeichen aus evolutionsbiologischer Sicht, ist es ja wichtig, dass sie getrennt bleiben. Das ist mit ein Grund, warum sie überhaupt diese singulären periodischen Massenereignisse überhaupt durchführen, dass sie eben zeitlich sich isolieren von anderen Populationen, die auch sowas machen und dadurch reproduktiv isoliert bleiben. Das heißt, dass diese Arten dann praktisch auch ihre genetische Identität über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende drüber hinweg retten und sich nicht permanent mit benachbarten Populationen fortpflanzen können.
Das heißt, das ist eigentlich auch der Grund, warum dann eine Zikade sagt, ich bleibe jetzt 17 Jahre unter der Erde und dann sagt sie, ah, jetzt ist sie wieder soweit, jetzt los und dann auch noch alle gleichzeitig.
Genau, richtig. Und in einer anderen Region, da haben wir auch 17-Jahr-Zikaden, die den gleichen Zyklus folgen, die aber eben zu unterschiedlichen Zeiten dann eben ihren Massenschlupf haben und sich dann eben von den anderen reproduktiv isolieren dadurch und dann eben sich nicht kreuzen können, wenn man so will.
Dann räumen wir also auf mit diesem Missverständnis, dass es sich hier um eine Invasion handelt. Und trotzdem, ich habe erstmal bei Invasion an Heuschrecken gedacht. Gibt es solche Vermehrungszyklen auch bei anderen Tieren, die dann so versetzt stattfinden?
Ja, durchaus. Also man kennt sowas zum Beispiel auch in unserer heimischen Fauna von Maikäfern. Da ist es nicht so stark ausgeprägt praktisch, aber bei denen ist es ja so, also praktisch eine sich periodisch vermehrende Art ist ja dadurch definiert, also dass dieses Intervall zwischen diesen Schlupfereignissen größer ist als ein Jahr. Weil sonst wäre es ja eine saisonale Entwicklung, wie man es eigentlich bei den meisten Entwicklungen hat. Dass man sagt, ja, jetzt ist die Paarungszeit praktisch von den Bergmolchen und es ist immer um die gleiche Zeit, jedes Jahr wieder und so weiter. Und da kommt es natürlich auch zu einem großen Massenschlupfereignis, wenn die ganzen Tiere plötzlich in ihre Laichgewässer einwandern und sich dort fortpflanzen.
Also der ganz normale Jahreszyklus,
Jahreszyklus,
in dem wir auch die Natur sehen.
Richtig, genau. Und die sind eben jenseits dieser Zyklen.
Dann kommen wir nochmal zurück zu den Zikaden. Also eigentlich ein natürliches Ereignis, könnte man sagen. Trotzdem, die wollen ja auch alle fressen und hinterlassen die dann auch kahl gefressene Felder und Schneisen oder brüllen die hauptsächlich?
Ja, sie brüllen natürlich, weil das ist der Hauptgrund, warum sie überhaupt aus dem Boden gekommen sind. Also sie wollen sich ja fortpflanzen. Das ist ein Prozess, das dauert ja auch nur ungefähr, ich glaube, 6 Wochen, bis der ganze Spuk dann wieder ein Ende hat. Aber was natürlich dann passiert, ist, dass diese ganzen Tiere dann verenden. Und praktisch alle die Ressourcen, die sie als Larven unter der Erde aus den Wurzeln rausgesaugt haben, der ganze Stickstoff, der ganze Phosphor, die ganzen Kohlenhydrate, dass die plötzlich wieder verfügbar werden. Also alles, was sie jetzt zum Beispiel die 17-Jahr-Zikade in ihrer 17-jährigen Entwicklung aus den Wurzeln rausgeholt hat, in ihrem eigenen Körpermetabolismus gespeichert hat, das wird schlagartig frei, wenn diese Tiere verenden. Das heißt, man hat dann einen sogenannten Resource Pulse, heißt das auf Englisch. Man hat eigentlich eine Ressourcenüberflutung dieses Waldökosystems, was dann eigentlich wie eine krasse Düngung eigentlich ist, die diesem Ökosystem die Ressourcen wieder auf einen Schlag zurückführt, die die Zikaden ihnen über einen längeren Zeitraum entzogen haben.
Das heißt, dieses Jahrhundertereignis hat eigentlich auch was Gutes für die Natur.
Naja, gut und schlecht ist halt immer so schwer
zu
beurteilen. Also im Endeffekt für die Mikroben im Boden ist es natürlich ein Riesenvorteil. Dort wird massenhaft Stickstoff freigesetzt, der ja wiederum dann organischer Natur ist und dann auch für die Pflanzen verfügbar ist. Das heißt, für die Bäume ist es, wie wir vorher schon gesagt haben, eine enorme Düngung. Aber das hat auch ganz, ja, bleiben wir bei diesen Begriffen, auch in diesem Sinne dann auch negative Auswirkungen.
Zum Beispiel?
Weil nämlich diese Zikaden eine sehr beliebte Nahrung sind, die ja im Überfluss plötzlich vorhanden ist, für Vögel.
Ist doch auch gut.
Das ist richtig, aber die Vögel konzentrieren sich dann eben auf die Zikaden und lassen dann eben Raupen und andere Insekten des Waldes, die sich dort als Pflanzenfresser einfach manifestieren, die lassen sie außer Acht. Und bei Zikaden ist es ja so, das sind saugende Insekten, das heißt, die bohren mit ihren Saugrüsseln Leitungsbahnen im Pflanzengewebe an und saugen dort Saft. Aber es gibt natürlich auch Tiere, die wirklich Kahlfraß betreiben. Also die haben beißende Kaumundwerkzeuge, wie zum Beispiel die Raupen von Schmetterlingen. Mhm. Und wenn jetzt die ganzen Singvögel und auch andere Vögel in diesen Wäldern plötzlich dieses super Buffet vorfinden, wo sie sich satt fressen können an Zikaden, dann interessieren die sich nicht mehr für Raupen. Und das führt natürlich dazu, dass die Raupen explodieren. Also alles, was normalerweise aus dieser Nahrungskette praktisch rausgezogen wird an Raupen, bleibt da und verursacht dann tatsächlich kahle Eichen zum Beispiel. Das kennt man in solchen Zikadenjahren, wo ganze Eichenwälder kahl gefressen werden, aber nicht von den Zikaden, sondern von den Raupen, weil nämlich die Vögel einfach von diesen Zikaden übersättigt sind.
Diese zyklische Vermehrung, die jetzt nicht im Jahreszyklus, wie wir es gewohnt sind, stattfindet. Wo in der Natur gibt es die noch?
Also sehr häufig findet man sowas zum Beispiel bei Pflanzen.
Bei Pflanzen?
Ja. Da sind die Zyklen aber nicht so periodisch wie bei den Zikaden. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, alle 17 Jahre gibt es ein Buchenmastjahr oder ein Fichtenmastjahr.
Wie läuft es da ab?
Da läuft so ab, dass dort viele Faktoren zusammenspielen, die aber auch wiederum dazu führen, dass diese, man nennt es Mastjahre.
Also ein Fichtenmastjahr.
Ein Fichtenmastjahr. Also ich habe zum Beispiel jetzt beobachten können, dass wir kurz vor einem Fichtenmastjahr, zumindest hier im Süden in Bayern, stehen müssen, weil ich in meinem Leben noch nie so eine unglaubliche Fichtenblüte erlebt habe. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist. Also ich war am Nordufer des Starnberger Sees vor ein paar Wochen, also bevor wir jetzt diese Kältewelle hatten. Und da war wie Ölteppiche, waren dort richtige Pollenteppiche auf dem Wasser, weil das Wasser im Starnberger See fließt ja von Süd nach Nord und das reichert sich dann an am Nordufer und wirklich wie Ölteppiche aus Pollen. Und das war alles Fichtenpollen, weil der sehr gut auf der Wasseroberfläche schwimmt, weil die einzelnen Pollenkörner solche Luftsäcke haben, die ihm auch Auftrieb verleihen. Man hat dann auch gesehen, also es war ein sehr trockener und sehr warmer Frühling, wie dann wirklich ganze Wolken durch die Fichtenwälder durchgezogen sind vom Pollen. Also es ist richtig, man hat das schon fast mit diesem Sahara-Staub verwechseln können, der auch überall in der Luft lag.
Das heißt, daran sehen wir nicht Botaniker dann auch, weil die Pflanzen schreien ja nicht wie die Zikaden, sondern die schicken dann überbordend ihre Pollen in die Luft.
Richtig. Und bei also windbestäubten Pflanzen ist es sehr wichtig, dass sie sich synchronisieren, weil es ja ein sehr verschwenderischer Bestäubungsprozess ist. Also Pflanzen, die sich von Bienen bestäuben lassen, die sind natürlich da viel ökonomischer. Die sagen, ich pack dir ein paar Pollen drauf, ich gebe dir als Belohnung ein bisschen Nektar und du lädst meine Pollen bitte bei der Nachbarblüte ab. Und bei Windbestäubern ist es ja, also das ist
je
ja
mehr, desto besser.
Je mehr, desto besser. Und je mehr gleichzeitig blühen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch der Pollen am Ort seiner Bestimmung, sprich auf dem Stempel der weiblichen Blüte ankommt und dann dadurch eben eine Frucht entsteht.
Ist aber auch ein normaler, natürlicher Zyklus, auch wenn er dann nicht so fix an bestimmten Jahren stattfindet. Welche Auswirkungen hat sowas zum Beispiel, so ein Fichtenmastjahr?
Ein Fichtenmastjahr wiederum führt dazu, dass, und das müssen wir jetzt eben schauen, wie sich das weiterentwickelt, also jetzt sind die Fichten, die weiblichen Zapfen sind jetzt übergut bestäubt worden, jetzt dieses Frühjahr. Und wir können wohl damit rechnen, wenn die Bedingungen weiterhin gut bleiben für die Samenentwicklung, dass wir dann in anderthalb bis zwei Jahren ungefähr so ein Fichtenmastjahr erwarten, wo sich Zapfenschuppen öffnen. Diese Samen, die haben ja alle so kleine Flügel dran, auf dem Boden propellern und dann der ganze Waldboden bedeckt ist mit einer Schicht aus Fichtensamen und die Mäuse gar nicht wissen, wohin damit. Und das hat verschiedene Konsequenzen. Das führt natürlich dazu, dass die Mäusepopulation, also wenn wir an Rötelmäuse zum Beispiel denken, explodiert. Und
die freuen sich.
Ja, weil natürlich jeder Wurf, die werfen ja mehrmals pro Jahr, die bringt das die Muttermaus locker durch. Die kann genug Milch produzieren, um alle ihre Jungen hochzubringen, die wiederum ja im selben Jahr auch sich wieder fortpflanzen können. Und dann haben wir fast eine exponentielle Entwicklung in der Mäusepopulation, die wächst und wächst und wächst, bis dieser Samenvorrat aufgefressen ist. Und dann stehen die natürlich vor einer Katastrophe. Dann kollabiert die Population. Und dadurch, dass eben das nächste Mastjahr Jahre weit entfernt ist, also viel länger als so ein Generationszyklus von den Mäusen dauert,
regelt sich
das dann wieder ein. Das hat aber auch viele Entwicklungen, die damit verbunden sind. Zum Beispiel hat man nach solchen Fichtenmastjahren dann zum Beispiel sehr häufig Zeckenexplosionen.
Was hat die Zecke mit der Fichte zu tun?
Indirekt hat sie insofern mit der Fichte was zu tun, dass wenn es viele Mäuse gibt, haben die Zecken viele Wirte, weil ja Zecken auch an Mäusen Blut saugen und dann geht's den Zecken wiederum sehr gut, dann vermehren sich die Zecken ungehemmt und wenn dann die Mäuse weg sind, dann wollen natürlich die Jungtiere von den Zecken, die sich da bis dahin entstanden sind oder geschlüpft sind, die wollen natürlich weiter Blut trinken. Und wenn keine Mäuse mehr da sind, weil die alle verhungert sind, dann stürzen sie sich natürlich auf andere Tiere. Und eines dieser Tiere sind unsere Haustiere, unsere Hunde und teilweise auch wir selber, natürlich.
Jetzt verändert sich, Herr Franke, ja die Natur, oder sagen wir mal besser, wir verändern die Natur, Stichwort Klimawandel, teils massiv. Inwieweit greifen wir denn damit auch in diese Zyklen, über die wir jetzt gesprochen haben, bei den Fichten, bei den Zikaden, bei anderen Lebewesen ein?
Ja, das ist sehr mannigfaltig. Also bei den Zikaden, wenn wir wieder zurückgehen zu diesen periodischen Zikaden, ist es so, dass man mittlerweile weiß, dass einige dieser Populationen, dieser Broods, wie sie genannt werden in Amerika, mittlerweile ausgestorben sind. Weil einfach in den Gebieten, wo die bekannt waren, kaum noch Wald steht, sondern eigentlich nur noch Ackerbau betrieben wird und Ackerfrüchte, Feldfrüchte, die sind für diese Insekten vollkommen unbrauchbar als Nahrungsquelle und deswegen verschwinden die dann auch aus diesen Gebieten.
Das heißt, das bringen wir durcheinander.
Das bringen wir komplett durcheinander.
Oder zum Erliegen.
Oder zum Erliegen auch in dem Fall, ja, kann man eigentlich so sagen. Das ist also so der direkte Einfluss, den wir da ausüben, der sofort erkennbar wird. Komplizierter wird es dann zum Beispiel, wenn wir den Klimawandel betrachten. Der Klimawandel hat einen massiven Einfluss auf das Wettergeschehen über den Ozeanen zum Beispiel. Mhm. Und das führt dann dazu, dass wir sehr milde, sehr regenreiche Winter haben, wie wir es ja in den letzten Jahren sehr relativ oft erlebt haben. Was dann wiederum dazu führt, dass eben solche Mastjahre stark stimuliert werden, weil die Bäume dann eben früher austreiben, mehr Photosynthese betreiben können und so weiter. Also das ist praktisch eine Kettenreaktion, die da ausgelöst wird. Und wenn jetzt durch unser Einwirken auf das Weltklima jetzt zum Beispiel diese Ereignisse abgeschwächt werden, also ein abschwächender Trend sich dort bemerkbar macht oder ein verstärkender Trend sich bemerkbar macht.
Dann verändern wir das.
Dann verändern wir das und das wird natürlich Auswirkungen haben auf zum Beispiel diese Mastereignisse in unseren Wäldern.
Wie sehen Sie denn dann die Natur? Also eigentlich nicht eben nur, wie die meisten von uns, im Jahreszyklus, sondern auch in diesen anderen, die sind eben nicht auf die Jahreszeit begrenzt oder auf den Ort, wo ich am Globus bin, sondern von Art zu betrachten.
Ich sehe die Natur vor allem als ein permanentes Zusammenwirken von komplizierten Kausalketten. Das heißt, alles ist miteinander verzahnt, wie die Zahnräder in einem großen Getriebe. Und eines dieser Zahnräder sind zum Beispiel auch diese periodischen Zikaden. Und das ist ganz wichtig, dass sich dieses Zahnrad dreht. Wenn wir es rausnehmen würden, würde da was fehlen. Und es würde natürlich auf der anderen Seite dieser Kette plötzlich würden andere Räder wieder zum Stehen kommen. Das heißt, resiliente Ökosysteme sind Getriebe mit vielen solchen Zahnrädern, die sich gegenseitig in Bewegung halten. Und nur wenn wir wirklich uns Mühe geben, diese biologische Vielfalt in diesen Ökosystemen zu erhalten, nur dann haben wir auch eine Chance, dass diese Ökosysteme auch weiterhin Bestand haben. Und wir als Menschen sind ja Teil dieser belebten Natur. Und deswegen ist es auch für uns so wichtig, dass das auch so abläuft.
Also tatsächlich ein ganz neuer Blick auf die Natur, eben nicht nur im Jahreszyklus, sondern im Zyklus der Arten. Vielen Dank für diese Einblicke, Tassilo Franke, Botanikforscher an den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Danke für den Besuch im IQ-Studio.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War ein sehr schönes Gespräch.
Und alle weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Da verlinken wir euch auch ein Video. Da könnt ihr die Zikaden und ihre Verhaltensweisen mal ganz genau beobachten. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Wir lassen diese Folge natürlich ausklingen mit dem schönen Zikaden-Sommerabend-Sound. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Geier.